So, klappt. Einen wunderschönen guten Abend mit einiger Verspätung, da wir auf einem anderen Account, mir ist das in der Zeile verrutscht, begonnen haben, sind wir ein wenig mit Fragen Krischkes am Start. Mein Mann rutscht immer weiter von mir weg, so muss ich also immer weiter rüber mit der Kamera. Das ist der zweite Teil von unserem tollen Thema, welchen Sinn haben Lektionen? Sind es Kunststückchen oder wertvolle Werkzeuge? Und wieder mit am Start ist unsere liebe Tochter da am Einzelbildschirm, Dr. Diana Krischke. Guten Abend.
Hallihallo, moin moin.
Und auf dem anderen Einzelbildschirm unser Pferdephysiotherapeut Chris Debski.
Einen schönen guten Abend.
Und hier auf dieser Kamera seht ihr den Wolfgang und die Christine Krischke von der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg.
Hallo, guten Abend.
Nachdem wir nun in der ersten Folge schon eine Begrifflichkeitenerklärung gemacht haben und ein bisschen über Lektionen einer Bodenarbeit von Ketten von Übungen gesprochen haben und uns darauf geeinigt haben, nicht mehr so von Lektionen, von Werkzeugen zu sprechen, sondern eher davon, ein Pferd in Schulung zu nehmen. Also eine Schulung ist, wenn das Pferd es lernt, und eine Übung ist es, wenn es das bereits Gelernte wiederholt, weil es gymnastischen Nutzen hat. Also Schulung und Übung. Wir wollen versuchen, ein bisschen Vokabelhygiene zu betreiben an dieser Stelle und beginnen gleich mal mit der Frage von Steini vom Rehbruck. Dazu habe ich insgesamt 4 Fragen zum Schulterherein. Soll ich die mal alle vorlesen, dass wir mal so ein bisschen umfassen, was es damit auf sich hat?
Ja, ich glaube,
Steini vom Rehbruck.
Eins beantworten.
Das Schulterherein ist ja bekanntlich das Aspirin der Reitkunst. Warum eigentlich? Was passiert denn da biomechanisch und was kann damit alles verbessert werden? Laura Sophie von Gersdorf geht es ein bisschen anders. In Verbindung mit dem Schulterherein kommt das Pferd quasi wie von allein an den äußeren Zügel. Warum wird einem diese wichtige Lektion nicht zu Beginn der Reitausbildung beigebracht? Damit würde dem Pferd viel Gezerre erspart werden und der Reiter würde schneller zu genussvollem Reiten kommen. Kann man nicht ganz allgemein sagen, dass jede Lektion ihre Geschichte hat? Funktion aus der Geschichte der alten Meister, zum Beispiel Krieg, und heute zur Gymnastizierung und Gesunderhaltung da ist. Dressur soll ja zur Gesunderhaltung dienen, was heute leider nicht immer der Fall ist. Anja Milena fragt uns, Schulterherein möchte ich mich gerne anschließen. Immer wieder höre ich, dass erst eine gewisse Qualität der Gangart da sein muss, bevor das Pferd ins Schulterherein gebracht werden dürfe. Soll wohl auf Girinia zurückgehen. Ihr lehrt das aber anders und meine Erfahrung zeigt auch, dass das Schulterherein die Gänge verbessert. Könnt ihr bitte nochmal die Hintergründe erklären? Und die Marie Becker, ganz ähnlich, führt das Schulterherein zur korrekten Stellung, Biegung und Rotation oder benötigt das Pferd korrekte Stellung, Biegung und Rotation für ein korrektes Schulterherein? Die hält das Ei. Gut, damit wollen wir uns mal kurz beschäftigen. Grundsätzlich, Schulterherein, magst du, Chris, ein bisschen biomechanisch was dazu sagen?
Ja, legen wir damit los. Also Aspirin der Reitkunst hilft gegen alles, ist für alles. Und ja, gerade haben wir schon einen Namen gehört, Girinier, der sagte, das ist die erste und die letzte Lektion, die er einem Pferd angedeihen lässt, wenn er es reitet, ausbildet. Ja, warum ist das so gut? Biomechanisch passiert Folgendes. Wir reden ja immer so gerne über Rotationen, haben wir gerade auch schon mal gehört. Das, was wir haben im Pferdekörper dort, sind Verbindungen, myofasziale Linien, myofasziale Verbindungen vom Hinterhof bis in den Kiefer beziehungsweise umgekehrt. Und diese günstigen Rotationen, die da passieren, sind halt wie folgt. Das Pferd kommt in eine Biegung, Stellung, Rotation der Brustwirbelsäule, die uns als Reiter gut sitzen lässt und halt eben auch eine Stabilität in der entsprechenden Gerade für uns als Reiter bringt. Das innere Hinterbein tritt vermehrt in Richtung des Schwerpunkts und wir entwickeln über diese Lektion mehr Tragkraft, also Tragfähigkeit. Das ermöglicht auch ein Entlasten der Vorhand. Das ist nicht ein gewichtliches Entlasten. Wir dürfen da eins nicht verwechseln. Also Gewicht ist etwas anderes als Belastung. Ne, man kann das zwar messen, aber so wirklich viel Gewicht wird bei Versammlung zum Beispiel gar nicht nach hinten verschoben, sondern es ist eher so, dass die Vorhand durch die durch die Muskulatur, die die Brust anhebt, die den Thorax anhebt, also den Körper zwischen den Schultern anhebt, diese Widerristheber, wie wir auch sagen, die werden vermehrt aktiviert und entlasten auch über die Sehnen und Bänder, diese Katapulteffekte, die Vorhand. Das heißt also, es geht weniger, ein Pferd ist ja von Natur aus vorhandlastig und wenn wir uns als Reiter draufsetzen, dann ist halt nochmal mehr Gewicht und Belastung auf der Vorhand und das wird halt eben entlastet. Dazu haben wir gerade schon gehört, tritt das Pferd vermehrt an den äußeren Zügel. Es ist also so, dass die Schultern entlastet werden und in dieser Biegung ist es halt so, dass die Schultern so entsprechend gebogen bzw. sich stellen, dass das Pferd halt eben dort vermehrt auf diesen äußeren Zügel auch leicht wird. Es ist darauf ansprechbar. Wolfgang sagt ja auch meistens die richtige Antwort der äußere Zügel. Das Pferd ist also darüber beeinflussbar, lenkbar bzw. stellbar. Die Stellung kann gehalten werden und der äußere Zügel ist auch das, was die Schultern hereinführt. Am Schluss des Tages kann ich quasi zwischen Schulter herein, Schultern heraus das Pferd sehr schön in einer Gerade auch halten.
Und wie du sagtest, das Pferd lernt, anders gelenkt zu werden. Wir kommen weg vom Fahrradfahren, das heißt links am Zügel ziehen, nach links laufen. Das geht im Schritt alles, das kann man so machen. Ja? In vielen Reitweisen wird das so gemacht. Man zieht links und geht nach links. Aber wenn ihr in einer Reitbahn arbeitet, in einer etwas kleineren Reitbahn, wenn wir nicht 20, 60 zur Verfügung haben, dann wird schon interessant, ob ich mein Pferd tatsächlich auf dem Zirkel halten kann. Das kannst du nämlich nicht mehr mit dem inneren Zügel. Das macht der äußere Zügel. Und jetzt lernt das Pferd, da kommen wir nämlich zur Reitkunst, dass das Pferd lernt, dem äußeren Zügel zu weichen und nicht dem inneren Zügel zu folgen. Und zum äußeren Zügel gehört der äußere Schenkel. Und das alles lernt das Pferd über diese Übung, diese Art der Übung. Natürlich kommen die Gewichtshilfen dann noch zu und so weiter. Aber das ist die beste Vorbereitung für ein Pferd, das schulmäßig oder reitkunstmäßig ausgebildet werden soll. Da trennt sich auch die Spreu vom Weizen von der konventionellen Reiterei hin zu dem, wo man sagt, man will wirklich in die Leichtigkeit kommen. Wir wollen den Zügel nicht mehr ziehen, sondern wir wollen den Zügel am Hals anlegen, wie es beim Westernreiten auch gedacht ist, Neck Reining.
Im Endeffekt bringen wir das Pferd ja in die Balance. Also wir geben ihm eine Idee, mach mal was anders, kreuz mal deine Beine zum Beispiel oder lauf mal geradeaus und guck mal woanders hin. Und dann bringen wir das Pferd aber wieder ins Gleichgewicht, indem wir den äußeren Zügel als Anlehnung verstehen. In dem Moment lehnt sich das Pferd ein bisschen mit der Schulter da an und wir können sagen, du kannst dich hier trotzdem weiter bewegen. Und auch die vertikale Geschichte, also dass der Widerriss wirklich vertikal unter uns bleibt, im Gegensatz zur Natur. Wenn ein Pferd um die Ecke läuft, würde es über die innere Schulter kippen und den Kopf nach außen als den Hals als Balancierstange nehmen, damit es diese Kurve kriegt. Und wir sagen, mit dem Reitergewicht obendrauf möchte ich aber diese Belastung auf dem inneren Vorderbein nicht haben. Du musst ja auch wieder wegkommen mit dem Bein. Und stellen es vertikal unter uns. Und da hilft es natürlich, wenn wir dem Pferd dann vorher schon mal eine Idee geben, bevor wir eigentlich die Volte wirklich reiten, kannst du denn da drüber treten? Geht das denn schon? Kannst du dich denn schon mit dem Kopf irgendwo hin bewegen, wo du nicht hinläufst? Also kannst du deine Schulter unabhängig davon bewegen? Und demnach schulen wir von Anfang an dem Pferd dieses Vertrauen in den Menschen, ich helfe dir. Und ich finde ja, helfen sollen helfen. Also das Mantra, das ich den ganzen Tag bete, das ist ja, also in dem Moment lernt das Pferd mir zu vertrauen. Ich kann dir helfen, dein Gleichgewicht wiederzufinden. Und deswegen ist für mich das Schulter herein auch zum Lernen, auch wieder für den Kopf und für die Psyche total wichtig.
So, ich wollte mal auf den Punkt eingehen, wo die Laura Sophie von Gerstorf uns fragt, kann man nicht ganz allgemein sagen, dass jede Lektion ihre Geschichte hat, Funktion in der Geschichte der alten Meister im Krieg und heute zur Gymnastizierung, Gesunderhaltung da ist. Das stimmt nur bedingt. Bei einigen Übungen ist das so und bei anderen Übungen ist es nicht so. Ich gebe ein prominentes Beispiel. Die Einerwechsel im Galopp sind ein reines Kunststückchen, ein reines Mätzchen, erfunden im 19. Jahrhundert. Vielleicht gab es schon früher mal einen, dem das gelungen ist, aber der erste, der ist also so nachweislich seinen Pferden beigebracht hat, war ein gewisser François Boucher, der das im Zirkus gezeigt hat, der das als Kunststück aufgeführt hat, dass das wiederum großes reiterliches Können hat, dass das sehr gut zu warmblütigen Pferden passt, die in der Zeit modern waren, für Offiziersdienste, für lange Strecken zurücklegen, von hier nach Prag in einer Woche. Mit diesen Pferden kann man prima Einerwechsel machen. Dass es die nicht schon früher in der Form gab, wie wir sie heute kennen, liegt am Pferdetyp. Ein Pferd, das dazu neigt, Schulgalopp zu gehen, hat es deutlich schwerer, den fliegenden Galoppwechsel in Serie zu springen, weil so wenig Zeit ist zwischen den beiden Hinterbeinen, die so dicht nacheinander aufkommen, dann eine lange Zeitpause ist, bis dann das diagonale Vorderbein und die Vorderbeine kommen. Nur ganz kurz am Boden sind und dann schon wieder die Hinterhand nachgreift. Das ist der Schulgalopp. Daraus Galoppwechsel zu entwickeln, war den alten Meistern möglich, denn sie malen uns Schlangenlinien auf, die sie mit ihren Pferden galoppiert sind. Sie sprechen vom Wechseln, vom Changieren und vom Wechseln der Hand. Aber es hat kaum einer richtig zum Thema gemacht. Der einzige, den ich da wirklich zu gefunden habe, ist der Riedinger. Es ist schon einen fliegenden Wechsel, aber einen Wechsel von einer Hand auf die andere, keine Serienwechsel. So, dieses Zirkuskunststückchen hat es bis in den heutigen Reitsport geschafft. Schauen wir in den Westernsport, der Sliding Stop mit 12 Meter Länge, 15 Meter Schlittern, da wäre jede Kuh weg. Ist ganz klar, ist auch ein Mätzchen. Ein Spin von viermal rum ist völlig sinnbefreit.
In einer Geschwindigkeit, wo das Pferd danach erstmal stille stehen muss, bis es sich wieder sortieren kann, damit es nicht umfällt. Eine sinnlose Übung.
Was man damit allerdings zeigt, ist das Vermögen des Reiters, dem Pferd Dinge beizubringen, die sinnbefreit sind. Wo das Pferd auch keinen Sinn drin sehen kann. Versteht ihr, was ich meine? Also so. Von daher ist ein vierfacher Spin und das Training auf dem vierfachen Spin der Gesunderhaltung dienlich.
Ausnahmen bestätigen da die Regel. Es gibt einige Pferde, die in der Reining gelaufen sind, die tatsächlich um die 30 Jahre und älter geworden sind. Die vielen, die dabei auf der Strecke geblieben sind, sind nicht gezählt. So, und da muss man auch immer gucken, ab wann haben wir das geübt? Hat man das mit einem zweijährigen Pferd geübt, damit es dreijährig in die Futurity gehen konnte? Oder haben wir das mit einem Pferd geübt, das fünfjährig eingeritten wurde und nachher diese Spins als Show-Effekt für irgendwas gelernt hat? Das ist ein Riesenunterschied. Alles, was wir übertreiben, ganz egal was, führt mit Sicherheit mehr als 50% der Fälle zu Schäden am Pferd, weil es übertrieben wird.
Ja. Leider neigen wir Menschen dazu, immer alles zu übertreiben. Ja. Sei es der Nicht-Angriffspakt mit dem Tier, das sich dann gar nicht mehr traut, normal zu galoppieren, oder diese exaltierten Bewegungen, die man bei Stierkampf-Lusitanus sieht. Also ja,
das sagt ja Ihr Nachsatz auch, dass die Dressur sollte zur Gesunderhaltung dienen, was heute leider nicht immer der Fall ist. Das hat sie ja genauso geschrieben.
Gut, ich glaube.
Abhaken. Nächste.
Schädliche Lektionen.
Ach nee, da war doch noch mit der Qualität der Gangart, ob die Gangart erst gut sein muss. Also Henne und Ei, das finde ich immer eine ganz, ganz tolle Frage, weil es gibt natürlich beide Herangehensweisen und die gibt es in verschiedenen Reitweisen und jeder Reitmeister hat eine andere Philosophie. Der eine sagt, ich brauche erst die korrekte Gangart, damit ich überhaupt was manipulieren darf. Der nächste sagt, mit der Manipulation kann ich dem Pferd die korrekte Gangart beibringen. Und in diesem Falle, also ich glaube, wir machen das alle so, dass wir erst versuchen, über diese Manipulation die Gangart noch zu verbessern. Also wir nutzen das Schulterherein selbstverständlich zum Verbessern der Gangarten. Und ich glaube, das macht auch ganz viel Sinn, wenn man jetzt eben dieses Gleichgewicht schult. Also wenn man wirklich mal sagt, das muss noch nicht perfekt unter den Schwerpunkt treten, damit wir das Schulterherein anfangen können. Man kann auch mit einem Pferd, was das noch nicht so gut kann,
das üben. Wenn ich dann mal ein bisschen schief gehe. Also auf dem Weg, es zu lernen, geschehen natürlich auch Fehler. Und wenn ich mir meinem Pferd keinen Fehler zugestehe, dann sterbe ich im Detail.
Ja.
Ich habe es auch immer wieder bei Schülern, die tatsächlich das Schulterrein dann falsch geübt haben und dem Pferd falsch beigebracht haben. Dann geht es bei mir tatsächlich so, dass ich sage, jetzt reit erstmal geradeaus. Zeig mir mal, dass du geradeaus reiten kannst. Und wenn das Pferd wieder geradeaus gehen kann, ohne verbogen zu laufen. Dann kann man darüber reden. Also das ist mal so und mal so. Und jetzt kommt Chris auch.
Ja, eine ganz kleine Anmerkung, weil bei der Laura Sophie von Gersdorf schwang ja auch mit, warum lernt man das nicht als erstes? Ja nun, was lernt man als erstes? Das ist die deutsche Reitlehre, die auf der HDV 12 aufbaut und das war Truppenbewegung. Ein Schulter herein haben die auch geritten und gar nicht mal so spät in der Ausbildung des Pferdes. Ich weiß nicht, das war dann so im zweiten, dritten Jahr, wo die dann entsprechend unterwegs waren in der höheren Ausbildung des Pferdes. Aber erstmal mussten die ja Meter machen. Und im Gegensatz zu einem Pferd zum Beispiel bei Gürinier, muss man ganz klar sagen, die haben ja eher versammlungsbegabte Pferde gehabt. Die hätten in der Truppenbewegung nichts zu suchen gehabt. Also was ist das Ziel? Wenn wir jetzt also sagen, unser Ziel ist Reitkunst und Gesunderhaltung, dann ist es ein dienliches Mittel, das an den Anfang zu setzen, vielleicht auch ein nicht so begabtes Pferd in entsprechende Gymnastizierung zu bringen. Wenn ich ein anderes Ziel habe, dann muss ich da anders rangehen. Dann hilft mir vielleicht das Schulterherein am Anfang nicht, dann will ich erst Meter machen.
Und was ihr jetzt beide gesagt habt, ist eigentlich, ist es die Pferdeausbildung, wo es am Anfang steht oder das nicht so begabte Pferd, was profitieren kann? Oder ist es der junge Reiter, der gerade reiten lernt, der erstmal lernen muss, wie das Ganze sich anfühlen soll und so weiter? Also ich glaube tatsächlich, dass das dem, also wenn ein Reiter erfahren ist und weiß, wie ein gutes Schulter hereinzureiten ist, dann kann das Pferd, egal ob es schon toll, gute, super gute Grundgangarten hat oder schon gerade auslaufen kann, davon profitieren, oder? Also
mal wir ja in der Gruppe, glaube ich, alle dazu plädieren, ja auch es zuallererst tatsächlich an der Hand zu schulen. Und wie lange braucht ihr dazu, ein Pferd, ich sag mal, halbwegs vernünftiges Schulterherein abzufordern?
Einen Tag.
Ja. Einen Tag. Genau. Wie lange braucht ein nicht begabter Mensch, der keine Ahnung von Schulterherein hat, dazu?
Unter meiner Anleitung auch nur. Das klappt am ersten Tag. Aber
alleine braucht er vielleicht Wochen dafür. Aber ja, du hast vorhin schon gesagt, das geht im Schritt, in langsamem Tempo. Da kann man nicht viel kaputt machen.
Naja, auch im Schritt gehen viele Pferde brechen in Wirklichkeit über die Schulter aus und machen gar kein Schulter herein. Ja, so, weil der äußere Züge nicht entsprechend eingesetzt wird.
Verbogene Schulter heraus.
Das kommt auch immer von dem Gedanken, wir wollen in Legeté reiten, wir wollen leicht reiten. Das heißt, wir fassen den Zügel nach Möglichkeit gar nicht an. Aber wenn das Pferd den äußeren Zügel nicht kennenlernt und nicht weiß, dass, wie es drauf reagieren soll und wir den äußeren Zügel nicht anfassen, dann wird es auch schwer. Ja, da beißt sich die Katze häufig in den Schwanz. Wenn man dann dem Pferd 2-3 Mal gezeigt hat, auf einer langen Seite den äußeren Zügel, ich sag mal, mit einem Kilo einzusetzen und nicht mit 300 Gramm Zügelgewicht, dann sind die meisten Pferde schon bereit zu sagen, aha, ich soll wohl was anderes machen und dann wird das auch anders. Aber das ist eben ein nicht erfahrener Reiter, der sich mit dieser Reiterei beschäftigt, der sagt, ich darf nicht mehr anfassen, da kommen wir nicht hin. Das ist der Grund, warum es nicht funktioniert. Wenn die dann zu uns kommen, das bringe ich denen in einer Reitstunde bei. Wie Christine das sagt. Aber dann kann ich auch sagen, du darfst anfassen, da geht nichts kaputt.
Ne? Häufig ist ja die Idee, wie Christine sagt, ist es ein Schulter heraus mit verbogenem Kopf, dass die Idee gar nicht so richtig im Kopf von den Leuten da ist, dass es ein Schulter herein. Ich hebe die Schulter auf eine andere Spur. Es ist nicht ein Hintern raus, es ist nicht ein Kopf rein, sondern es ist wirklich, ich hebe die Schulter rein. Und das geht ja nur über eine äußere Hilfe, wie auch immer die geartet sein mag. Das kann ja auch mit der Gerte, wenn ich da rankomme, wie auch immer. Aber einfacher ist es halt über den äußeren Zügel.
Wir fressen uns jetzt am Schulterrein fest.
Welche Lektionen, fragt uns Claudia Malinor, per se, die durchaus von einigen Trainern vermittelt werden, sind schädlich fürs Pferd, auch wenn sie spektakulär aussehen. Von falsch ausgeführten Lektionen mal abgesehen, denn auch die tollste gymnastische Übung wird zum Schaden, wenn sie nicht richtig ausgeführt ist. Also welche Lektionen sind schädlich fürs Pferd, auch wenn sie spektakulär aussehen?
Die Laufkubette.
Ja.
So, Laufkubette ist, was sie in Menorca machen mit den Menorquins, mit den schwarzen Pferden. Das Pferd wirklich in die Senkrechte bringen. Der Reiter sitzt im rechten Winkel so und dann möglichst 20, 30 Meter auf den Hinterbeinen zu laufen. Die gehen alle kaputt im Rücken, die Pferde. Dafür ist ein Pferd nicht gebaut. Das machen die ein paar Jahre mit und dann sind sie kaputt. Die sind alle weich nachher im Rücken, die Pferde. Das ist eine Übung, die sieht spektakulär aus, ruiniert aber alle Pferde.
Und ich hätte vielleicht auch noch das Sitzen, also manche Pferde setzen sich aus dem Stand hin, ja, hinsetzen oder beim, wenn sie aufstehen, so schief sitzen oder sowas. Also sitzen wenn mit Reiter tut mir immer weh. Also ich kann Sitzen mit Reiter nicht gut angucken.
Ja, sitzen unterm Reiter, genau.
Wenn es denen falsch beigebracht wird, schadet es mit Sicherheit. Wenn es denen richtig gut beigebracht wird, das ist ja auch eine Lektion, die in Zirkussen häufig gezeigt wird. Aber schaut euch Zirkuspferde an. Da ist ein 20- und 25-jähriges Pferd nicht selten, Leute. Wenn die wissen, wie ein Pferd sitzen muss. Es muss auf beiden Sitzbeinhöckern sitzen und erst dann darf es aufstehen. Das darf nicht schräg aufstehen. Dann kann man das machen. Aber selbstverständlich, ihr habt vollkommen recht. Das geht übrigens mit jeder Übung auch so. Auch der spanische Schritt. Wenn der dem Pferd falsch beigebracht wird, das stiefelt vorne los und die Hinterhand kommt nicht mit, drückt sind immer den Rücken weg.
Das ist nicht in dem Sinne schädlich.
Doch, dabei ist es, wenn du Pferde hast mit Kissing Spine und sowas, da ruinierst du noch den Rest des Pferdes.
Es ist und, im Schritt. Und es ist
oder Passage mit hochgerissenen Köpfen.
Passage mit hochgerissenen Köpfen. Ich habe auch noch die Referenz.
Die Referenz, genau.
Beide Füße nach vorne.
Wenn und der Reiter drauf sitzt.
Auf dem Boden.
Mhm.
Ja.
Die, ja. Und dann
ich hätte noch etwas, wo die meisten vielleicht erstmal so gar nicht dran denken, aber natürlich in der Reitkunst eher weniger zu sehen. Das ist der Mitteltrab. Zu 90% wird der in der Spektakularität dadurch erzeugt, dass ein gewisser Druck auf die Halswirbelsäule von vorne über das Gebiss gegeben wird und entsprechend schnell rausgeritten wird. Das sieht sehr spektakulär aus. In Hochgeschwindigkeitszeitlupenaufnahmen kann man sehen, wie die Beine wirklich vorne flattern. Das geht enorm auf die Vorderbeine, auf die Extremitäten vorne, auf die unteren Gliedmaßen, auf die Sehnen und ist wirklich sehr, sehr schädlich für das Pferd. Damit es so aussieht, wie die Richter es im Turnier sehen wollen, im großen Viereck mit der Geschwindigkeit, ist es extrem schädlich.
Man kann auf alten Filmen, die um die Zweite Weltkriegszeit und etwas davor gemacht worden, Schwarz-Weiß-Filme, kann man sehen, dass der starke Trab, der damals geritten war, wurde. Das ist heute der Mitteltrab. Der Mitteltrab ist, wie gesagt, damals der starke Trab gewesen. Der starke Trab, den wir heute sehen, das ist schon fast spanischer Trab für die Pferde. Die reißen die Oberarme dermaßen weit nach oben hin vor, dass man eigentlich sagen muss, es ist ein starker spanischer Trab, also spanischer Schritt im Trab. Und da sind wir wieder dabei. Alles, was wir übertreiben. Wenn man ein Pferd mal in den Mitteltrab bringt, das mache ich mit meinen Pferden auch. Das mache ich aber, um ein gewisses Vorwärts ins Pferd reinzukriegen, was ich vielleicht für eine Passage brauche. Ja, um dem Pferd einfach mal sagen, zieh mal vor.
Vor allem mal 10 Meter.
Ja, mal eine lange Seite, ja, oder zwei lange Seiten.
Freue ich eine lange Seite.
Aber beim modernen Dressursport wird das 30, 40 Mal wiederholt, jeden Tag. Und das ruiniert dann die Pferde. Und so muss man eben sagen, alles, die Dosis macht die Medizin, das Gift. Ja? Und da muss man sagen, wie viel mache ich davon? Mache ich es einmal die Woche, zweimal die Woche, ist es ja alles in Ordnung. Mache ich das jeden Tag 3, 4, 5 Mal? Kann sein, dass das Pferd Schaden nimmt davon. Und auch wann mache ich das? Mir sehr mit einem 5-Jährigen? Machst du kaputt. Fängst du mit einem 8-Jährigen an? Wird's halten.
Was meint ihr denn für den Spin, so wie der heute gemacht wird auf dem äußeren Hinterbein? Halten Pferde das per se durch oder? Also das tut mir auch immer so ein bisschen weh bei dem.
Aber das weißt du doch selber, halten sie es
also
durch.
Also das innere Hinterbein war auch nicht besser. Als wir angefangen haben, haben sie auf dem zu unserer Zeit, vor 30 Jahren, haben sie auf dem inneren Hinterbein gedreht.
In Mexiko ist es noch so, die müssen 10 Spins drehen und die dürfen den Fuß nicht aus dem Loch rausnehmen. Das wird beobachtet. Da, wo das Pferd den inneren Fuß hinsetzt und dann macht es 10 Spins, nicht ganz so schnell wie in Amerika, aber sehr sauber. Und es muss den Fuß in diesem Loch drinnen lassen.
Muss sich so eingraben.
Ja, ich kann euch garantieren, dass das schlecht ist für das Pferd.
Beim Sliding-Stop-Handling.
Das Pferd da stehen und das Gelenk hat bei 10 Drehungen eine extreme Außenspannung. So, und das machst du ja nicht einmal am Tag. Das übst du ja, weil das ist ja im Wettbewerb. Das muss ja im Wettbewerb 10-mal drehen auf beiden Füßen. Das heißt, du übst das am Tag mit Sicherheit auf beiden Füßen 5 bis 10-mal, bis das Pferd das so genau kann, dass du garantiert das abliefern kannst. Dass das Pferd nicht nach dem 6. Mal sagt, ich muss einmal umfußen. So, das ist übertrieben. Das Gleiche ist in Mexiko der Sliding Stop, wenn ihr das mal guckt. In der Charro-Reiterei in Amerika ist es schon extrem, 10 Meter. In Mexiko, glaubst du, die sind auf Rollschuhen. Die präparieren die Bahn dermaßen, dass sie wirklich mit den Vorderbeinen in der Luft bis zu 20 Meter auf den Hinterbeinen rutschen. Zum Teil bis vor die Wand. Ja.
Kann man machen. Ist dann halt scheiße.
Ja. Ich habe noch eine Frage in die Runde dazu. Wie sieht's oder wie würdest du, ich weiß, kenne deine Meinung, aber vielleicht nehmen wir es mit rein. Schulen über der Erde sind ja etwas, das kann ein Pferd. Haben die einen gymnastischen Nutzen und wie oft würdest du ein Pferd eine Kapriole springen lassen?
Eine gestandene Kapriole hat einen großen gymnastischen Wert. Nachzulesen beim Holläufer, die Vorbereitung des Kutschpferdes in den Pilaren. Der hat seine Kutschpferde streichen lassen, was man ja eigentlich so als Kutschfahrer, nein, bloß nicht in meiner Gegenwart. Ne?
Ich kann ja die Kutsche zerkloppen.
Na klar, kann er die Kutsche zerkloppen. Er hat das trotzdem mit den Pferden gemacht, weil er sagt, dass denen das die Gelenke der Hinterhand
lockert
und in die Spur bringt, also so kleine Verhärtungen ausschlägt quasi. Wir haben bei den Kaprioleuren überhaupt keine, also auch bei den alten Kaprioleuren, keine Verschleißerscheinung feststellen können. Nun machen wir das aber, obwohl Amata hat
sicherlich die meisten gesprungen. Der ist jetzt 23, er springt sie nicht mehr so hoch, aber er springt sie immer noch. Nicht mehr so hoch,
weil er... Die ersten hat er mit 7?
Ja, mit 7, glaube ich, hat er die ersten gesprungen. Also er hat ein paar tausend gesprungen in seinem Leben. Ein Verschleiß, von daher kann man bei ihm nicht feststellen. Wir könnten ja mal röntgen, aber Raisuli habe ich noch vor 5 oder 6 Jahren noch mal geröntgt. Der hat etliche gesprungen, auch unterm Sattel. Kann ich nicht sagen. Aber ich kann eins sagen, es kommt ganz drauf an, wie man denen das beibringt. Ich habe ein paar Kaprioleure gekauft, weil ich es mir einfach machen wollte, weil ich gesagt habe, dann muss ich mir nicht diese 2 bis 3 Jahre ans Bein binden. So lange dauert es, bis man eine vernünftige Kapriole geschult hat. Die können zwar schon nach 6, 8 Wochen schon so ein Hopserchen machen, aber bis es eine wirkliche Kapriole ist, vor allem wenn du es ohne Druck machst, ohne Ausbinder und ohne sehr viel Druck und auch alleine am Pferd bist.
Und es auch nicht machen kannst. Das heißt, du kannst auch in eine Showarena gehen und kannst sagen so, ich wollte euch nur mal meinen Schulterherein vorführen und einen spanischen Schritt. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Weil es klappt heute nicht, weil das Pferd nicht in der Verfassung ist.
Also ja? Es auch abstellen zu können, es nicht zu tun, das ist die Kunst.
Aber ich will damit sagen, dann nehmen die Pferde keinen Schaden, wenn du natürlich also so ein Pferd fertig machst für eine große Pferdeshow, die durch Europa tourt und der muss an jedem Wochenende garantiert, irgendwo habe ich es jetzt gesehen, springen die synchron. Da musst du dann verdammt lange üben. Die springen wirklich synchron, die beiden. Das musst du takten können. Dann musst du erstmal als Ausbilder topfit sein. Und du musst auch Pferde haben, die das im gleichen Takt machen. Da frage ich mich dann, kann man die noch abstellen? Und wie lange machen sie das? Die Pferde, die ich mir gekauft hatte als fertige Kaprioleure, ich habe keinen einzigen von denen behalten. Manche waren gefährlich und bei manchen hast du gesehen, die halten auch nicht mehr lange. Die sind schon jetzt,
haben die
sind
so
schon ja, und kaputt im Rücken. Siehst einfach, der Rücken hängt schon durch.
Ja.
Die sind durch. Die haben zu viel gesprungen.
Weiter. Okay. Cordula Lüneburg. Viele spanische Pferde kommen aber auch mit der Idee zum Kompliment sitzen, liegen nach Deutschland oder einer Zappelpiaf. Ganz schlimm empfinde ich dieses antrainierte Hin- und Herspringen auf der Vorhand.
Balanceo.
Das sind sicher keine sinnvollen Übungen, oder? Ich schätze diese antrainierten Dinge eher als Verkaufsargument des Verkäufers ein. Das sind unnütze Kunststücke, die nirgends beschrieben sind, richtig?
Ja. Ja, beim Balanceo siehst du auch, die Pferde, die das können, die haben häufig was hinten im Ilosakralgelenk, weil die vorne zu tief gehen, den Rücken wegdrücken dabei. Und diesen Sprung von einem Fuß auf den anderen machen müssen, die drücken sich falsch ab. Sicherlich eine sinnlose Übung, völlig sinnlos. Wie du auch richtig beschrieben hast, nirgendwo beschrieben.
Ich finde sie hässlich. Also es ist so ein Stereotyp.
Ja.
Es sieht so aus wie ein wehendes Pferd.
Das erinnert
mich an ungute Dinge.
Ja.
Sag mal, aber wo du das gerade sagst, vorne so tief geht, ein Quarter Horse im Cutting-Sport, der haut sich doch aber nicht das ESG raus, oder?
Vielleicht doch. Bracht ja keiner.
Wir hatten gerade so ein Pferdchen da, so ein Cutting-Pferd. Weißt du noch, was das alles hatte? Vor 4 Wochen?
Ja, stimmt.
Nee, komm. Da sind natürlich auch harte Hunde dabei, die das durchstehen. Aber und
beeindruckende
auch
athletische Leistungen, was so ein Pferd an der Kuh
zeigt. Ich fände es ja gut, wenn man sagen würde, das dürfen die erst ab 5 oder 6.
Ja.
Aber sie müssen es mit 3 in Höchstleistung zeigen. Die werden mit 1,5 angeritten. Ich komme aus der Sportrichtung. Ich habe das gemacht. Mit 1,5 reitest du die Pferde ein.
Und da guckst du schon mal, ob die Cowsense.
Sie halten es nicht durch. Meiner hat es auch nicht durchgehalten.
Weiter, Conny Fleischer. Könnte man sagen, dass es vom Pferdetyp bzw. Charakter abhängt, mit welchen Lektionen man beginnt und welche Kunststücke man vielleicht weglässt? Und Ursula Reinhardt nochmal, gibt es Lektionen, welche alle Pferde ausführen können und jene, die bei einigen Pferden eher Schaden anrichten?
Also, das würde ich ganz individuell betrachten. Ja, zu der zweiten Frage ja. Für das eine Pferd ist das ganz gut, für anderes Pferd ist es nicht so gut. Also der spanische Ritt, wenn du ein Kissing Spine Pferd hast und du nicht hundertprozentig gut das trainieren kannst, geh besser nicht an diese Übung ran.
Ja.
Besser nicht. Und bei anderen Pferden sage ich, die kriegst du vorne nicht aufgerichtet, mach den spanischen Schritt. Also da ist dann, das kann Medizin sein und das kann auch genau das Gegenteil bewirken.
Okay.
Meser, Courbetten, sowas würde ich auch nur gewissen auch Pferden beibringen. Und
wenn die stark sind. Wenn die nicht stark sind, nehmen sie Schaden. Sie werden es immer auf irgendeine Art und Weise machen, weil der Reiter sich darüber freut. Pferde sind nun mal so, dass sie abliefern und merken nicht, dass sie dabei kaputt gemacht werden. Und die Reiter merken auch erst, dass sie es falsch gemacht haben, wenn das Pferd kaputt ist. Erst dann fällt es auf.
Ich würde generell sagen, bei allen Pferden, wo ich bekannte Vorschädigungen habe, Sehnenschäden, Kissing Spines, Halswirbelprobleme, Ataxien etc., also überall da, wo ich wirklich einen klinischen Befund von etwas habe, würde ich immer ganz genau mit jemandem das abklären, was kann ich wann mit diesem Pferd machen und wovon sollte ich aktuell die Finger lassen. Und da mich wirklich auf entsprechende Trainer mit Erfahrung mit solchen Pferden auch verlassen und nicht dann sagen, alles klar, ich habe mal irgendwo im Internet gelesen, das würde dem Pferd helfen, also raus und wir legen los.
Und häufig
Da sind wir ja schon bei den Seitengängen. Also die Tierärzte sagen auf gar keinen Fall Seitengänge bei den Sehnenproblemen oder Hufrollenproblemen oder sowas. Und da könnte ja trotzdem auch die Muskulatur gestärkt werden und so weiter. Das muss man nicht machen, während das Pferd gerade den Schaden erlitten hat. Aber für die Rekonvaleszenz kann man natürlich dann anfangen, mit guter, fachkundiger Anleitung das zu erarbeiten.
Langsam. Vor allen Dingen langsam gemacht und nicht schnell. Ja, und da ist genau das wollte ich auch sagen. Die Tierärzte sagen nein, um Gottes Willen, weil sie es nur kennen, dass die Pferde das im Mitteltrab machen, die Seitengänge. Und sie wissen aber nicht, dass wir das in einer extrem langsamen Schrittarbeit machen. Ja, und sehen auch nicht die Erfolge. Wir sehen die Erfolge. Ich weiß nicht, wie viele Pferden wir da schon geholfen haben, aus dieser Misere rauszukommen. Aber da mussten die Reiter natürlich auch alles umstellen. Und da war auch so manches Mal eine Träne über die Wange gelaufen.
Ich mache mal weiter. Stefanie Winkelmann. Mein Pferd hat letztens das Steigen an der Hand bzw. am Boden für sich entdeckt. Bevor sie hochspringt, macht sie sich ganz groß und macht mit einem Bein einen starken spanischen Schritt, lehnt sich etwas zurück und springt dann hoch. Ich habe schon öfter überlegt, dass diese Lektion eigentlich erstmal keinen richtigen Zweck für den Rest unserer Arbeit erfüllt. Ihr macht es aber unheimlich viel Spaß. Muss immer alles einen Zweck haben? Sind Kunststücke nicht auch einfach in Ordnung, wenn das Pferd daran Freude hat?
Nein. Das, was du gerade beschreibst, ist das schlechteste Steigen, was du einem Pferd beibringen kannst. Wenn du siehst, dass ein Pferd die Vorderbeine beim Steigen nach vorne nimmt, egal wie hoch es geht, halb hoch oder ganz hoch, wenn es die Beine nach vorne nimmt und die Beine nicht anzieht, macht es das immer nur aus der Hinterhand und nimmt den Rücken nicht mit, macht sich nicht im Rücken stabil. Ich verspreche dir, dein Pferd nimmt Schaden davon. Tu es bitte nicht und mache das nicht weiter. Es ist ein Riesenunterschied, ob man einem Pferd eine Levade oder eine Pesade beibringt.
Aus der Kraft.
Aus der Kraft heraus. Und das macht man auch nicht mit.
Oder ob es hochgeht.
Das macht man auch nicht mit jungen Pferden, sondern das macht man erst mit Pferden, wenn die sehr weit geschult sind. Was wir vorhin gesagt haben, 6, 8, also 8-jährig eigentlich. Vorher fängt man da nicht mit an mit dieser Übung. Das kann ich dir versprechen, das geht nach hinten los. Verbiete es deinem Pferd, bitte.
Ich sage dir, dass sie sich auch aus einer Übung herausmogelt damit. Also das ist so, komm hier, dann mache ich dir das jetzt mal so.
Du hast dich vielleicht zweimal gefreut.
Ja. Und
Das Pferd weiß schon, Mutti freut sich.
Ja, das ist leicht, das mache ich gern, das mache ich gut. Und gerade Stein, das kriegst du in Momenten, da willst du es gar nicht haben.
Ja, das können auch so Frustreaktionen sein, wenn irgendwas gerade nicht klappt, was du haben willst. Und dann machen die das. Und wenn du dann merkst, hey, ich freue mich, dann passiert das immer wieder. Also wir, unser Shetty, der kann auch ganz toll debattieren um den Tierarzt herum, wenn der mit der Spritze kommt. Das ist ein Riesenspaß.
Ja, was ein Spaß.
Aber so grundsätzlich kann man ja sagen, Fundstücke können ja auch in Ordnung sein, wenn das Pferd daran Spaß hat, solange man sie eben auch nicht so häufig abfragt. Auch da gibt es wieder ein Maß und wann das Pferd, also wenn das Pferd Spaß daran hat, heißt das ja auch, dass es trotzdem noch richtig arbeiten muss und sich nicht aus Übung entzieht. Also tatsächlich kann das Pferd ja, also Pumi macht ja auch so Sachen wie mal flämen oder dieses Füße übereinander stellen, so einfach so im X stehen. Das brauche aber nicht machen, wenn ich gerade an irgendwas arbeite. Also dann freue ich mich in dem Moment auch nicht darüber, weil sonst wird das ja nur noch anbieten. Das ist so sein Übersprungshandlungs. Ach, ich kann ja lustige Sachen machen.
Wir hatten ja vorhin, einer der ersten Fragen hatten wir ja das Thema, dass das ja eigentlich alles natürliche Bewegungen sind, bis auf die Einerwechsel. Aber die Kunst ist es eigentlich nicht, diese Bewegung aus dem Pferd herauszuholen. Die Kunst ist es, das abzustellen, zu sagen, nee, jetzt will ich es nicht. Weil wenn das Pferd erstmal entdeckt hat, dass Frauchen sich freut, dass das Vorderbein nach vorne geht beim Spanischritt. Die ersten paar Tage ist es sehr, sehr lustig. Es nervt nachher beim Putzen und es wird auch gefährlich, wenn da mal jemand davor steht. Und du kriegst, ich habe schon ein paar Mal einen mit dem Vorderbein abgekriegt, so richtig von vorne. Halleluja, liebe Leute. Wenn ein Pferd mit dem Vorderbein über die Waagerechte kommt, jetzt trifft dich in den Bauch. Ja, Christine, ich weiß auch, du bist umgekippt bei der Nummer. Die hat so eine geplatscht gekriegt. Und da muss man immer überlegen, das lustige, schöne Kunststückchen. Und dann kommen Kinder in die Familie. Und das Pferd kann's Kapriölchen. Na, überlegt euch das gut.
Ja. So, das muss man andersrum lesen. Tapse, Let's Nerve, auch Frenzel, wenn man es andersrum liest. Lustiger Name, ein bisschen Zungenbrecher. Schließt denn eins das andere aus? Selbst wenn es im biomechanischen Sinn nur ein Kunststückchen ist, kann es nicht trotzdem ein wertvolles Werkzeug sein, um die Bindung zwischen Pferd und Reiter zu stärken und den Spaß und die Motivation bei der Arbeit zu erhalten? Genau das ist es. Das macht ein Kunststückchen für mich legitim. Wenn ich damit meinem Pferd oder unser Zusammensein bereichere und wir mit Lernverhalten und Motivation arbeiten, absolut, dann ist ja Nein sagen, eine Decke vom Rücken ziehen, dann sind solche Dinge tatsächlich richtig sinnvoll.
Da nimmt sie auch keinen Schaden von.
Ja. Nee, vom Ja und Nein.
Es sei denn, lässt den ganzen Tag Ja und Nein sagen, das ist an uns.
Du wirst Schleudertrauma kriegen.
Genau.
Barbara Wensen sagt, als ich die Frage gelesen habe, habe ich mich gefragt, kommt es nicht darauf an, wie Lektionen vermittelt werden und was das Ziel dabei ist? Gewinnt man das Pferd, dass es gerne mitarbeitet, Freude und Ehrgeiz bei der gemeinsamen Arbeit entwickelt und setzt man als Ziel die Harmonie zwischen Mensch und Pferd, dann wird jede so erarbeitete Lektion ein Werkzeug sein. Zwingt man aber das Pferd zu Lektionen, ohne es dafür zu gewinnen, dann sind es Kunststückchen.
Auch schön.
Sozusagen.
Ja, sehr gut. Also dann ist natürlich auch der nützliche spanische Schritt nur ein Kunststückchen. Ja. Wenn ich so einen Fuchtelfritzen aus Spanien kriege, der das nur mit dem Stock gelernt hat, der macht das als Kunststückchen. Das wieder in einen gesunden physiologischen Bewegungsablauf zu verwandeln, ist manchmal sogar richtig schwer.
Das ist zu dem Zwang ist das auch nochmal ganz schön. Also ich habe mal versucht, vor 1000 Millionen Jahren dem Motti das Liegen beizubringen. Ja. Und er hat sich wirklich, der hat sich fast umgebracht dabei. Das war überhaupt, also gar nicht seine Lektion. Er hat sich ja hingelegt und hat dann mit neben mir gepennt. Das war ja kein Problem. Aber ihn dazu zu zwingen, auf die Knie zu gehen, war für ihn ganz gruselig. Und deswegen habe ich es dann auch einfach sein lassen. Ich habe es ihm nie beigebracht. Der hat ja alles gelernt. Der konnte ja lesen und schreiben. Aber dieses Kunststückchen haben wir einfach ausgelassen, weil ich gemerkt habe, das wird nur über Zwang was. Also dann hätte ich ihn da wirklich hinzwingen müssen. Und wer weiß, vielleicht hätte er sich noch das Genick gebrochen. Also das finde ich auch nochmal wichtig, zu sagen, okay, so eine Lektion hat ja auch nur Sinn, wenn das Pferd es versteht, warum es das machen soll.
Wenn du mit einem Pferd auf so einer Basis arbeitest, wo es dir alles macht, du sagst dies, du sagst, und ja, gerne, ja, toll, oh, du freust dich, schleck, 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 und dann an einer Stelle sagt, bitte nicht, nicht das, nein, bitte nicht, das ist nicht gut für mich, das ist nicht gut für uns. Da gehst du doch nicht drüber und sagst, das muss jetzt. Dann sagst du, okay, du hast deine Gründe. Ich frage dich im halben Jahr nochmal. Und wenn er dann immer noch sagt, du, nee, das bitte nicht, dann eben nicht.
Vielleicht kriegst du es nach 5 Jahren sogar geschenkt, von ganz alleine.
Ja, bei Halcon ist es das Flachliegen. Er legt sich wirklich, also das haben wir ja nur so ohne irgendwas, nur mit Kekschen gemacht, dass er sich hinlegt. Der legt sich ja so, ich mache so, und der legt sich irgendwo in der Bahn, legt er sich für mich hin. Flachliegen geht nicht. Also Hals runter. Er liegt immer wie so ein, fast wie eine Sphinx, weißt du, also so. Immer aufrecht.
Ja.
Ja. Und wenn ich hingehe oder so den Hals runterdrücke oder ihn mit einem Kekschen runterlocke, bitte nicht. Dann nicht, ist doch gut. Ja. Mhm. Ja. Mit Vertrauen und so. Hast du schön gefragt, Barbara, beziehungsweise gesagt. So, Christina Miranda. Du darfst uns heute die letzte Frage stellen. Wow, sind wir ja gut durchgekommen. Nutzt ihr Kunststückchen und Lektionen auch dazu, um insbesondere auf die Psyche des Pferdes Einfluss zu nehmen? In welcher Art und Weise gelingt euch das besonders gut? Haben wir hier nicht ein besonderes Schatzkästchen, wenn wir es klug benutzen? Ja.
Definitiv.
Haben wir ja schon beim spanischen Schritt im ersten Teil schon gesagt, was das beim Pferd alles bewirkt. Wenn wir das sehr früh schon anfangen, in der Phase des Einreitens, das Pferd lernen zu lernen, es kommt in die Balance, es fängt an, Fishing for Compliment zu machen und so weiter und so weiter.
Ich gehe sogar so weit, ist Hufe geben freiwillig, also nicht nur den Huf hochnehmen lassen, nach Anklopfen mit dem Hufkratzer, sondern wissen, der Mensch steht da und ich gebe dir meinen Huf, ist das schon ein Kunststückchen?
Ihr könnt ja auch meine Pferde mal rumgehen, Füße hochnehmen. Ihr müsst nichts sagen.
Nein, die geben die.
Ich gehe auf den rechten Vorderfuß und der Fuß geht nach oben. Ich gehe zum rechten Hinterhof, der Fuß geht nach oben. Ich brauche ihn nicht anfassen.
Genau.
Ich brauche ihn gar nicht anfassen. Ich muss ihn nur angucken, der Fuß geht nach oben.
Das zum Beispiel. Ist das ein Kunststückchen? Also da fängt es für mich schon an, den Kopf ins Halfter stecken. Also nicht sagen so, ich fange dich irgendwie in der Box ein und wir würgen das Ding da drauf, sondern ich stelle mich vorne hin. Ich sage, du musst deinen Kopf da reinmachen. Und wenn man sich sowas vornimmt, damit gewinne ich die Seele eines Pferdes. Und dieses Privileg, dass das Pferd es freiwillig tun darf, ohne von mir gezwungen, aufgefordert werden zu müssen. Das kennt doch jeder auch, ne? Also da macht die Waschmaschine, macht piep, piep. Wenn mir dann einer sagt, geh, häng die Wäsche auf, dann habe ich da nicht so eine Lust zu, wie wenn ich selber aufstehe auf das piep, piep. Also so. Man will ja nicht immer so deutlich auf alles hingewiesen werden.
Warum muss ich dann manchmal so lange warten?
Ja, selber aufhängen. Ich bin auf dieses Piep-Piep unheimlich schwerhörig.
Und ich weiß, wie man es abstellt. Zieht einen Stecker aus der Wand.
Genau. Dann fällt man am nächsten Tag nochmal.
Hat sich ausgepiept.
Gut, ja. Aber tatsächlich ist das ja eine Idee von Motivation erhöhen in dem Moment, wo ich das eigene Belohnungszentrum ein bisschen aktiviere. Und das Pferd wird eben genau süchtig danach. Also der wird ja immer fragen, der wird ja immer mehr fragen. Und ganz am Anfang, gerade wo du das Beispiel mit dem Halfter sagst, viele Leute trensen ja genauso auf, ne? So hier einmal die Nase gefasst, das Gebiss da reingewirkt und dann die Trense da unten drauf. Irgendwie so reingepröckelt, genau. Habt ihr das Pferd gefragt, ob es schon bereit dafür ist oder überhaupt angefasst zu werden? Ne? Also solche Sachen. Und wenn das Pferd merkt, es hat ein Mitspracherecht und man merkt, wie die dann, ach so, du willst mich gar nicht zwingen, ja, dann komme ich vielleicht ja doch mal her, weil du bist ja, scheinst ja irgendwie interessant zu sein oder sowas. Da kann man ganz, ganz viel schon von vornherein mit der Psyche machen, mit der Motivation machen. Da kommt eine ganz, ganz große, das ist nicht nur extrinsische Motivation, ich schmeiß da eine Münze rein, damit das Pferd läuft, sondern es ist tatsächlich intrinsische Motivation, dass das Pferd diese Belohnung von sich aus abruft, also das Dopamin für sich abruft. Ja. Und das wird aktiviert über dieses Lernen. Und deswegen sind in dem Moment, egal welche Sorte Lektion, ob das nun das Aufhalftern oder der spanische Schritt oder irgendwas ist, wird dem Pferd das genau das geben. Und immer mehr Vertrauen dem Menschen gegenüber, der liest uns dann ja auch besser, das Pferd. Und der kann uns dann einschätzen in einer bestimmten Situation. Und auch das wird wieder Selbstbewusstsein fördern. Und dann geht das, also das geht ja immer weiter. Das ist ja eine richtige Kaskade, die da losgetreten wird. Und deswegen werden die Pferde so schnell süchtig nach Lektionen und wollen uns alles anbieten, wie ihr dann auch schon beschrieben habt, dass sie dann sagen, oh, ich kann auch ein Hopsi und ich kann auch dies und das, oder gucken sich von einem anderen Pferd, was gelobt wird, was ab, was sie dann meinen, was total super ist, und du selber sagst, nee, brauchen wir noch gar nicht, der Rater ist noch viel zu weit weg oder so. Aber die werden das lostreten, und dann ist es eben genau wichtig zu sagen, wann ist denn auch mal Schluss. Also wo müssen wir denn mal sagen, nee, das ist jetzt noch gar nicht dran? Und das hat Wolfgang ja ein paar Mal heute betont, man muss es abstellen können, man muss es immer wieder abstellen können, weil die wollen, die sind süchtig, die sind bällchensüchtig, die wollen dann Ball spielen, wie so ein Border Collie.
Nehmt man zum Schluss unseren Slogan mit aus der Hofreitschule: Motivation steht vor Perfektion. Über Motivation die Pferde dazu zu bringen, das zu tun, und dann eben zu sagen, das ist für dieses Pferd das Optimum, mehr geht auch nicht, geht nicht weiter ran. Es kann nicht jeder in Perfektion piaffieren, ja, sondern zu sagen, das ist seine Art, so macht er das. Oder ein Pferd mit einer sehr steilen Schulter, das kann den Oberarm vielleicht nicht in die Waagerechte kriegen, was andere Pferde mit links machen. Bitte?
Den Unterarm.
Unterarm, ja.
Eine, nicht ja.
In Unterarm.
Das da überm Handgelenk.
Genau.
Ja, genau.
Ne?
Mhm. Richtig, Motivation ist alles.
Super.
Gut, sind wir durch.
Toll, das hat Spaß gemacht. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch auch genauso viel Spaß gemacht wie uns hier in Bückeburg. Lieben Gruß in die Runde auch an unsere Community. Ihr habt ja im Hintergrund wieder ein bisschen was geschrieben und auch schon geantwortet. Richtig toll. Wir geben Sonntag ein neues Thema bekannt. Und dann sind wir nächsten Dienstag wieder dabei, wenn es wieder heißt, fragt die Krischkes. Danke euch allen. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.